Guten Abend, ich möchte alle herzlich begrüßen. Wir stehen in 1. Timotheus 2. Letztes Mal haben wir uns mit Vers 8 ausführlich beschäftigt, mit diversen Exkursen. Und jetzt fahren wir weiter, Verse 9 bis 15. Des Zusammenhangs wegen lesen wir nochmals ab Vers 8. Darf ich bitten, Johann?
Ich will nun, dass die Männer an jedem Ort beten, indem sie heilige Hände aufheben, ohne Zorn und zweifelnde Überlegung. Ebenso, dass auch die Frauen sich in anständiger Haltung mit Schamhaftigkeit und Sittsamkeit schmücken. Nicht mit Haarflechten und Gold oder Perlen oder kostbarer Kleidung, sondern mit dem, was Frauen entspricht, die sich zu Gottes Furcht bekennen. Durch gute Werke. Eine Frau lerne in der Stille in aller Unterordnung. Ich erlaube aber einer Frau nicht zu lehren, auch nicht über den Mann zu herrschen, sondern ich will, dass sie sich in der Stille hält. Denn Adam wurde zuerst gebildet, danach Eva. Und Adam wurde nicht betrogen, die Frau aber wurde betrogen und fiel in Übertretung. Sie wird aber durch das Kindergebären hindurch gerettet werden, wenn sie bleibe im Glauben und in Liebe und Heiligkeit mit Sittsamkeit.
Danke. Wir haben gesehen in Vers 7, das ist Repetition vom letzten Mal, dass Paulus sich vorstellt als Herold und Apostel, als Lehrer der Nationen. Er hat als Apostel Jesu Christi eine ganz besondere Autorität bekommen, nämlich so wie die 12 Apostel im Blick auf die 12 Stämme Israels, er im Blick auf alle heidnischen Nationen. Und apostolische Autorität heißt, die Autorität des Herrn Jesus repräsentieren auf dieser Erde. Und zwar sieht man das auch sehr eindrücklich im 1. Johannesbrief, wenn wir da kurz aufschlagen, in Kapitel 4. Da sagt der alte Apostel, der Apostel Johannes, in Kapitel 4, Vers 4. Lies mal Vers 4 und dann Vers 6.
Ihr seid aus Gott, Kinder, und habt sie überwunden, weil der, welcher in euch ist, größer ist als der, welcher in der Welt ist. Sie sind aus der Welt, deswegen rede ich aus dem Geist der Welt, und die Welt hört sie. Wir sind aus Gott. Wer Gott erkennt, hört uns. Wer nicht aus Gott ist, hört uns nicht. Heraus erkennen wir den Geist der Wahrheit und den Geist des Irrtums.
Ja, also in Vers 4 sagt der Apostel betont, ihr seid aus Gott, Kinder. Da spricht er die Leute an, die den Brief empfangen sollten, die Gläubigen. Dann sagt er aber im Kontrast dazu in Vers 6, wir. Und damit meint er die Apostel. Das sieht man übrigens auch schon in Kapitel 1,1, wo er beschreibt, wie er zusammen mit den anderen Aposteln Augenzeuge war des Herrn Jesus. Und da sagt er, was wir gesehen und gehört haben und so weiter. Also wir, auch hier in Vers 6 von Kapitel 4, wir Apostel. Und da sagt er, wir sind aus Gott, wer Gott erkennt, hört uns. Also jeder wahre Gläubige hat den Wunsch, auf das zu hören, was die Apostel gelehrt haben im Neuen Testament. Und er geht sogar noch weiter, wer nicht aus Gott ist, hört uns nicht. Also das Typische ist, wenn jemand vielleicht sich als Christ bekennt, aber nicht wiedergeboren ist, dass er eben über apostolisches Wort im Neuen Testament einfach hinweggeht und sagt, ja, das war die Meinung von Paulus oder das hat keine Bedeutung mehr für heute. Sehr ernst, wer nicht aus Gott ist, hört uns nicht. Und weiter sagt er, hier kann man auch eben die Geister unterscheiden. Der Geist der Wahrheit und der Geist des Irrtums. Also diese Unterscheidung ist nicht einfach so ein Bauchgefühl, sondern basiert auf Fakten. Wer Gottes Wort eben übergeht, das ist der Ausdruck davon, dass man Gott nicht kennt. Und wer den Wunsch hat, das zu tun, was der Herr in seinem Wort sagt, das ist eigentlich ein Beweis für neues Leben aus Gott. Ja, und darum ist es nun wichtig, in 1. Timotheus 2, Vers 8 haben wir gesehen, nachdem Paulus sich als Apostel vorstellt, in Vers 7 sagt er, ich will nun, dass die Männer an jedem Ort beten. Wir haben gesehen, dieses Ich will ist ein ganz starkes Wort, Bulomai auf Griechisch, verwandt mit Boulé, das ist Ratschluss, zum Beispiel den Ratschluss Gottes. Ich will nun, das ist stärker als das Wort wollen in Vers 4, wo es heißt, unser Heiland Gott, der will, dass alle Menschen errettet werden. Das ist Telo und das ist wollen, wünschen. Ja? Gott möchte, dass alle Menschen errettet werden, aber es ist nicht sein Ratschluss, dass er das einfach durchzieht und alle Menschen rettet. Aber alle könnten gerettet werden, wenn sie nur wollten. Und er ruft sie auch alle und zieht sie auch alle. Nun, das macht also klar, Vers 8 ist sehr feierlich. Ich will nun, dass die Männer an jedem Ort beten. Und wir haben letztes Mal gesehen, wenn der Apostel Paulus nicht von Brüdern spricht oder Brüdern und Schwestern, sondern von Männern und Frauen, dann betont er das biologische Geschlecht, wie Gott das in der Schöpfung eingerichtet hat. Also eine spezifische Ermahnung für die Männer. Ich will nun, dass die Männer an jedem Ort beten. Übrigens, für die, die Englisch können. Im Griechischen ist das eine sogenannte ACI-Konstruktion. Also ein Akkusativ mit Infinitiv. Zum Beispiel im Englischen kann man sagen, I want, also in Sätzen, die mit dem Verb des Wollens beginnen, I want you to open the window. Komischer Satz, nicht wahr? Ich will dich zu öffnen, das Fenster. Das ist eben diese ACI, das Wollen, I want. You, das ist zu verstehen als Akkusativ, den Wen-Fall. Und dann der Infinitiv, to open the window. Und das muss man dann übersetzen, ich will, dass du das Fenster öffnest. Und hier ist es auch, Bulomai, ich will, die Männer, ist im Akkusativ, zu beten. Ich will, die Männer zu beten. Ich will, dass die Männer beten. Und jetzt kommt der nächste Satz in Vers 9. Ebenso auch, dass die Frauen sich in bescheidenem Äußern mit Schamhaftigkeit und Sittsamkeit schmücken. Und dieses ebenso auch, das steht für ich will nun. Also dieses ich will nun wird gewissermaßen nochmals wiederholt. Er sagt aber nicht nochmals ich will nun, sondern ebenso auch. Also das Verb des Wollens. Und dann kommt die Frauen im Akkusativ und das Verb schmücken, zu schmücken im Infinitiv. Und das muss man übersetzen mit, also ich will, dass die Frauen sich schmücken. Und das hilft uns schon mal zu verstehen, was eigentlich die Grundaussage hier in diesem Satz ist. Es geht um einen apostolischen Befehl, dass Frauen sich schmücken müssen. Ich meine, die meisten denken, die Stelle sagt das und das und das und das nicht. Nein, das erste Mal, was wir sehen müssen, ist, die Konstruktion ist, ein apostolischer Befehl zu schmücken. Und das hilft uns nun auch noch, ich habe letztes Mal schon angetönt, wie da schon getrickst worden ist. Zum Beispiel die Bruns-Übersetzung. Das war so eine der frühen modernen Übertragungen. Und da hat er das so für sich gelöst. Ich will nun, dass die Männer an jedem Ort beten, indem sie heilige Hände aufheben, ohne Zorn und zweifelnde Überlegung. Ebenso auch die Frauen. Punkt. Also um zu sagen, das, was ich jetzt ausdrücklich gesagt habe für die Männer, das gilt auch für die Frauen. Also damit hat er den Satz kaputt gemacht. Ja, dann geht es nämlich weiter. Die Frauen, Akkusativ, zu schmücken. Gibt gar keinen Satz mehr. Aber es muss, der Satz ist eben der, ich will, dass die Frauen sich schmücken. Und dann erklärt er, Ihr denkt jetzt beim Schmücken nicht an Haarflechten, Gold, Perlen und kostbare Kleidung, sondern er denkt, was der eigentliche Schmuck ausmachen muss, ist Folgendes. Können wir es mal zusammentragen? Lernt man eben, wie löst man so lange und beladene Sätze auf, um sie besser zu verstehen? Also. Jawohl, aber nehmen wir es ganz wörtlich eins ums andere. Das Erste, was er sagt, dass die Frauen sich schmücken, und zwar wie? In? Das kommt aber später, oder? Gottes Furcht kommt dann auch, Vers 10. Aber gehen wir doch der Reihe nach. Wie? Aber das kommt auch später, in Vers 10 am Schluss. Wie? Schickliche Kleidung. Die Elberfelder hat in bescheidenem Äußeren. Wobei der Ausdruck bescheiden hier ist im Griechischen das Wort kosmios, hängt zusammen mit Kosmos, also das geordnete Weltall. Und kosmios bedeutet ordentlich, dann auch sittsam, maßvoll, bescheiden. Und das macht schon mal klar, also der Einfluss der Punkkultur auf die Mode ist ja enorm stark geworden. Und zwar die Punkkultur, was heißt Punk eigentlich? Das heißt Abfall. Abfall. Das ist eine Bewegung, die möchte das Hässliche als schön darstellen und das Schöne als hässlich. Und zum Beispiel die Jeans, die man kaufen kann, schon mit den Löchern drin. Die kommen ja automatisch später. Aber wenn man die noch kauft, so. Aber die haben das effektiv geschafft, zerrissene Jeans als etwas Elegantes zu verkaufen. Das ist unglaublich. Also ist genau diese Idee, der Abfall soll verherrlicht werden. Aber hier haben wir das Wort kosmios, also bescheiden, oder wie die Fußnote in der Elberfelder erklärt, korrekt, anständigem, ehrbar. Und da sehen wir, das beantwortet, ist es vor Gott eine Frage, was ich trage? Also die Bibel spricht darüber. Und manche Christen denken, das sind Themen, das ist alles privat, das hat mit der Bibel nichts zu tun. Und wenn man meint, die Bibel spreche auch über diese Themen, dann ist das Gesetzlichkeit. Aber sie sagt hier, also ordentliches, äußeres, interessant das Wort äußeres. Oder wie hat jemand in seiner Übersetzung gelesen? Haltung. Wer hat Haltung gehabt? Ja, liest du nochmals, Johann, wie es bei dir heißt.
Den ganzen Vers?
Ja, einfach den Anfang.
Ebenso, dass auch die Frauen sich in anständiger Haltung mit Schamhaftigkeit...
Ja, anständige Haltung. Aber das Wort Haltung, Katastole, ist eigentlich das Wort für ein herabhängendes Kleid. Und das wird dann aber bei den Griechen auch gebraucht, allgemein für die äußere Haltung, Erscheinung. Ja, darum ist es korrekt übersetzt hier mit also ordentlicher Erscheinung. Nicht schlampig. Ordentliche Erscheinung. Aber das Wort Erscheinung ist interessant, ein herabhängendes Kleid. Und wenn man denkt, wo kommt das herabhängende Kleid zum ersten Mal vor in der Bibel? Ja, dann müssen wir aufschlagen. 1. Mose 3. Nach dem Sündenfall wird die Blöße des Menschen plötzlich unangenehm. Der Mensch beginnt sich zu schämen. Aber übrigens nicht das Ehepaar voreinander, sondern sie schämen sich, als sie im Garten die Stimme Gottes hören. Und dann verstecken sie sich. Also es bezieht sich nicht auf die Ehebeziehung. Aber wir lesen dann, wie sie dem begegneten. Kapitel 3, Vers 7.
Da wurde ihrer beiden Augen aufgetan und sie erkannten, dass sie nackt waren, und sie hefteten Feigenblätter zusammen und machten sich Schürzen.
Ja, Schürze. Das war nur Minimalbekleidung. Und offensichtlich war das eben vor Gott keine Bekleidung. Denn in Vers 21 lesen wir,
und der Herr Gott machte Adam und seiner Frau Leibröcke aus Fell und bekleidete sie.
Ja, und das Wort Kleider oder Leibröcke, je nachdem, wie das übersetzt wird, auf Hebräisch Kutonet, ist ein herabhängendes Kleid. Und zum Beispiel auch später in Kapitel 37, wo von diesem schönen, farbigen Leibrock von Josef gesprochen wird, das ist das gleiche Wort, Kutonet. Ja? Das war keine Minimalbekleidung. Und Gott hat also die Minimalbekleidung ersetzt. Und weil das eben keine genügende Kleidung war. Und das wurde ersetzt durch herabhängende Kleidung. Ja, und dann lesen wir aber weiter in 1. Timotheus 2, Vers 8. Ebenso auch, dass die Frauen sich in ehrbarem Äußeren mit Schamhaftigkeit und Sittsamkeit schmücken. Also Paulus betont, die Frau muss einen Schmuck haben. Und das ist ja etwas, was Gott in das Wesen der Frau hineingelegt hat. Der Wunsch, sich schön zu machen, das ist etwas, was Gott in das Wesen der Frau hineingelegt hat. Und auch die Fantasie dazu, das so zu tun. Und nun sagt er also, es ist Gottes Wille, dass Frauen sich schmücken, aber nicht das Äußere soll den eigentlichen Schmuck der Person ausmachen, sondern eben dieses ehrbare Äußere verbunden mit Schamhaftigkeit und Sittsamkeit. Das Wort Schamhaftigkeit, Aidos im Griechischen, Aidos drückt aus eine moralische Abscheu, vor allem was irgendwie die Grenzen weiblicher Zurückhaltung und die Grenzen zu Schamlosigkeit übertritt. Also eine Abscheu vor allem, was ungeziemend ist. Eine Ablehnung gegen das, was eben die Grenzen des Anstands überschreitet. Das ist gemeint mit Schamhaftigkeit. Und dann Sittsamkeit, auch dieses Wort ist sehr interessant, das ist das Wort Sophrosyne. Das heißt eigentlich ganz wörtlich gerettetes Denken. Also, wenn jemand eine wahnsinnige Idee hat, ja, also ich meine jetzt wirklich Wahnsinn, dann fragt man sich, ob er noch zu retten ist. Ja, weil das Denken ist nicht mehr normal. Aber Sophrosyne heißt gerettetes Denken. Das heißt also ein Denken, das von Besonnenheit gekennzeichnet ist, von gesunder Überlegung. Und darum bedeutet das Wort, wenn man das in den Wörterbüchern nachschlägt, auch Selbstbeherrschung, Enthaltsamkeit, Sittlichkeit, richtige Erkenntnis, gesunder Sinn. Alles in dem Wort drin enthalten. Also es beinhaltet auch, dass die Frau darüber nachdenkt, wie wirkt meine Kleidung auf andere Menschen und besonders auf das andere Geschlecht. Und auch realisiert, was das auslösen könnte. Und eben die Grenzen des Anstandes niemals übertreten möchte. Und da sehen wir leben in einer Welt, wo das wirklich zerstört worden ist. Und jetzt sehen wir aber auch, warum dieser Abschnitt in dem 1. Timotheusbrief steht, wo es ja geht, gemäß dem Schlüsselvers, das haben wir die vergangenen Male mehrmals wiederholt, Kapitel 3, Vers 15. Er hat einen Brief geschrieben, damit du weißt, wie man sich verhalten soll im Haus Gottes, das die Gemeinde des lebendigen Gottes ist. Also eine Anweisung, wie verhalte ich mich als Christ? Und als Christ im Alltag und gerade in Verbindung mit dem Zeugnis der Gemeinde, die das Haus Gottes ist. Und da spielt eben auch die Kleidung eine Rolle. Ganz interessant, ich lese das mal vor, aus dem Kommentar von James Allen über den 1. Timotheusbrief in der Serie über alle neutestamentlichen Bücher, was die Bibel lehrt, bei C.V. Dillenburg erschienen. Und da steht auf Seite 68 als Kommentar zum Vers 8, beziehungsweise Vers 9, ein entscheidender Anteil an der Atmosphäre in den öffentlichen Zusammenkünften der Heiligen wird durch die Kleidung der anwesenden Frauen bestimmt. Interessanter Satz. Spielt das eine Rolle, wie wir uns kleiden? Ist eine Frage, was ich trage. Ein entscheidender Anteil an der Atmosphäre, nochmals, in den öffentlichen Zusammenkünften der Heiligen wird durch die Kleidung der anwesenden Frauen bestimmt. Im Allgemeinen drückt Kleidung Geschmack und Interessen aus und offenbart in der Tat auch Charakter. Deswegen zeigt die Art und Weise, wie sich eine Frau kleidet, welche Art von Frau sie ist. Ich habe das vorgelesen, weil das hat das so toll formuliert. Und da sieht man also, das Thema ist von Bedeutung in unserer Zeit erst recht. Wenn man denkt, welcher Dammbruch geschehen ist seit den 60er Jahren in unserer Kultur mit der Kleidung. Dort, das ist die Zeit der 68er Revolution, nicht wahr, wo die Neomarxisten versucht haben, alle christlichen Werte runterzureißen, alle moralischen Schranken im einst christlich geprägten Abendland zu zerstören. Und da war noch vor 1968, ganz entscheidend 1962, Mary Quant. Weiß jemand, gerade vom Namen, warum die so berühmt, berüchtigt ist? Ja, genau. Mary Quant wird von vielen gehandelt als die Erfinderin des Mini-Rocks. Und David Cloud in seinem Buch Privatsache Kleidung gibt es biblische Richtlinien? Da schreibt David auf Seite 21, Mary Quant, die Designerin, der allgemein die Erfindung des Minirocks Mitte der 1960er Jahre zugeschrieben wurde, gab 1967 in einem Interview mit der britischen Tageszeitung The Guardian zu, dass es ihr Ziel sei, Männer aufzureizen und Zügellosigkeit zu fördern. Das war das Ziel. Und wenn man denkt, wie das heute in unserer westlichen Gesellschaft allgemein akzeptiert worden ist, das ist unglaublich, welcher Dammbruch geschehen ist. Und das war damals ein Schock. Also dieser Minirock hat damals eingeschlagen wie eine Bombe. Das kann man sich heute gar nicht mehr richtig vorstellen. Und diese Leute wussten ganz genau, was eben Mode bedeutet. Und oftmals besser als manche Christen. Noch etwas als Zitat aus diesem Buch von David Cloud. Er erwähnt Vivienne Westwood, die den Punk-Rock-Stil mitprägte. Sie sagte, ich glaube, Mode ist die stärkste Form der Kommunikation. Also, Kleider drücken etwas aus. Kleider sind eine Sprache. Und sie sagt, ich glaube, Mode ist die stärkste Form der Kommunikation, die es gibt. Für mich ist sie nur interessant, wenn sie Normen untergräbt. Das ist der einzige Grund, weshalb ich in der Modebranche tätig bin. Um das Wort Konformität zu zerstören. Und so könnte man weiterfahren, wenn man die Geschichte der Mode, das, was David Cloud auch tut, und der wichtigen Designer im 20. Jahrhundert und ihre Hintergründe aufzeigt, da tun sich Gräben auf. Und wenn man sich bewusst wird, da sind also Leute, die haben gesteuert, bewusst, um unsere Gesellschaft zu verändern. Ja, und darum hat natürlich dieser Abschnitt erst recht eine besondere Bedeutung, damit wir als Christen in unserem Verhalten und Auftreten eben einen Kontrapunkt setzen. Also, Paulus sagt dann weiter, sie sollen sich so schmücken. Das soll der Schmuck ausmachen. Und dann sagt er eben, nicht mit Haarflechten und Gold oder Perlen oder kostbarer Kleidung. Das bedeutet nicht, dass man die Haare nicht flechten dürfte. Und es bedeutet auch nicht, dass das Gold um jeden Preis zu vermeiden wäre. Und das kann man sehr gut begründen, zum Beispiel mit dem Hohenlied. Das Hohelied erwähnt eben Silberschmuck, zum Beispiel in Kapitel 1 der Braut und eben Goldschmuck im Hohenlied, und das wird positiv erwähnt. Und auch wenn man denkt an den Knecht von Abraham, der in 1. Mose 24 Rebekka wirbt für Isaak, und er gibt Rebekka Geschenke und unter anderem eine Goldspange für den Arm. Ja, also das ist nicht grundsätzlich das Problem, aber das Problem ist das Maß. Und wir können vielleicht noch aufschlagen, das sieht man auch in der Parallelstelle, wenn man das so sagen darf, in 1. Petrus 3. Also etwa in der ähnlichen Zeit hat Petrus den ersten Brief geschrieben, wie der 1. Timotheusbrief. Und es gibt da ganz interessante Parallelen. Lies du mal vor, Johann, 1. Petrus 3, Abvers 1.
Ebenso ihr Frauen, ordnet euch den eigenen Männern unter, damit sie, wenn auch einige dem Wort nicht gehorchen, ohne Wort durch den Wandel der Frau gewonnen werden, indem sie euren in Furcht reinen Wandel angeschaut haben. Euer Schmuck sei nicht der äußerliche, durch Flechten der Haare und Umhängen von Gold oder Anziehen von Kleidern, sondern der verborgene Mensch des Herzens im unvergänglichen Schmuck des sanften und stillen Geistes, der vor Gott sehr kostbar ist. Denn so schmückten sich auch einst die heiligen Frauen, die ihre Hoffnung auf Gott setzten und sich ihren Männern unterordneten, wie Sarah dem Abraham gehorchte und ihn Herr nannte, deren Kinder ihr geworden seid, indem ihr Gutes tut und keinerlei Schrecken fürchtet.
Danke. Also hier wird auch gesagt, dass Frauen einen Schmuck haben sollen. Und er erklärt in Vers 3, deren Schmuck nicht der äußere sei, durch Flechten der Haare und Umhängen von Goldschmuck oder Anziehen von Kleidern. Aber Kleider muss man ja anziehen. Also es ist nicht ein Verbot von Kleidern. Aber dass das nicht der eigentliche Schmuck der Person ausmacht. Und das ist alles eine Frage des Maßes. Es ist uns klar, wenn eine Frau überbehängt ist mit Schmuck, dann wirkt sie billig, weil es entsteht eine Inflation. Ja? Ja, natürlich. Wenn so viel Schmuck da ist, dann ist das auch der Ausdruck, dass sie den Eindruck hat, ich bin zu billig, hätte ich den Schmuck nicht. Und dadurch wird eigentlich das innere Wesen und die Ausstrahlung, die von innen herauskommt, wird überdeckt. Und das soll eben nicht sein. Und der innere Schmuck, das nennt Petrus so schön in Vers 4, der verborgene Mensch des Herzens, in dem unvergänglichen Schmuck des sanften und stillen Geistes, der vor Gott sehr kostbar ist. Es geht hier um dieses weibliche, ausgesprochen weibliche Wesen, dass eben eine innere, einen inneren verborgenen Schatz im Herzen hat, der aber nach draußen kommt. Allein schon durch die Ausstrahlung im Gesicht und überhaupt in der ganzen Haltung und Erscheinung und wie man sich gibt und wie man sich bewegt, das hat alles eine Sprache. Nicht nur die Mode ist Kommunikation, auch wie man sich bewegt, wie man sich gibt. Und das sagt Petrus, dieser innere Schmuck, das muss hervorkommen. Und das ist vor Gott sehr kostbar. Und dann ist eben alles andere eine Frage des Maßes, damit eben das nicht zugedeckt wird. Es darf nicht zugedeckt werden. Und was eben jetzt 1. Timotheus, wenn wir nochmals zurückgehen, so betont, ist eben die Sache der Sittlichkeit. Und das erhöht ja den Wert einer Frau, wenn sie sich nicht verkauft. Und ich mag mich erinnern, als unsere Kinder klein waren, hatten wir da einen Prospekt von der Polizei. Und die Polizei rief die Eltern darin auf, man solle achten bei den Kindern, dass sie sittlich gekleidet sind. Und zwar, weil eben unsittliche Kleidung für manche Menschen wirken wie ein Angebot, sich zu verkaufen. Es spricht eine Sprache. Und natürlich kann man dann sagen, ja, aber die ist falsch verstanden worden. Das war schon nicht meine Meinung. Ja gut, aber dann muss man die richtige Sprache sprechen. Und darum betont also Paulus die Wichtigkeit, dass gerade das Sittliche in der Kleidung eben der Ausdruck ist von Gottes Furcht und von einem Zeugnis. Und wir haben gesehen, also der Minirock, der hat also da wirklich eine Bresche geschlagen in die Modekultur. Und dann kam alles Weitere, auch bauchfrei und tiefe Ausschnitte und so weiter. Und eben da, wo Christen gerade jetzt erst recht einen Kontrapunkt setzen müssen. Und vielleicht dazu noch eine Stelle aus Sprüche 11, 22. Kannst du das mal vorlesen, Johann?
Ein goldener Ring im Rüssel einer Sau, so ist eine Frau, die schön, aber ohne Feingefühl ist.
Ja, muss man nicht weiter kommentieren. Aber eben, es geht um eine schöne Frau, ohne Anstand. Und im Bild geht es um einen schönen Ring. Ein goldener Ring ist schön. Aber das Schwein ist eben ja, ein Tier, das uns von Unreinigkeit spricht. Und diese Kombination wird da so als Illustration gebracht für eine schöne Frau ohne Anstand. Aber eben der Wert der Frau wird eigentlich durch die Sittlichkeit der Kleidung, die aber ehrbar heißt, ja, und anständig, wird eben der Wert der Frau erhöht und dieses innere Wesen kommt erst recht zum Ausdruck, zur Geltung. Und dann wird noch weiter betont in Vers 10, sondern was Frauen geziemt, die sich zur Gottesfurcht bekennen. Also die Kleidung soll für Frauen geziemend sein. Und da ist eigentlich unterschwellig auch der Punkt drin, dass die Kleidung der Geschlechter sich unterscheiden sollen. Wir haben ja in 1. Mose 1 die Schöpfung von Mann und Frau. Und da können wir vielleicht kurz aufschlagen. Denn da haben wir den Grundsatz in der Schöpfungsordnung, der für alle Zeiten gültig ist. Lies du, Johann, 1. Johannes, 1. Mose 1, Vers 27.
Und Gott schuf den Menschen als sein Bild. Als Bild Gottes schuf er ihn. Als Mann und Frau schuf er sie.
Ja, die Elberfelder hat noch eine Fußnote, eine hilfreiche. Bei Mann und Frau schuf er sie. Da steht in der Fußnote Mann und Frau, Fußnote 3, wörtlich männlich und weiblich. Also es wird wirklich, das Geschlecht wird betont. Und das macht in der Schöpfungsordnung klar, Gott möchte den Unterschied. Und darum spricht auch 1. Korinther 11 über Männer und Frauen oder Mann und Frau und spricht über das lange Haar der Frau und im Kontrast dazu eben das geschnittene Haar, nicht lange Haar beim Mann. Dort wird auch gesagt, es sei eine Schande für den Mann, langes Haar zu tragen. Also auch da wird der Unterschied gemacht in der äußeren Erscheinung der Haaren und 1. Timotheus 2 eben der Kleidung. Jetzt noch dazu 5. Mose 22. Da stehen wir aber unter dem Gesetz vom Sinai. Und da könnte jemand sagen, ja, das hat keine Bedeutung, denn die Gemeinde steht nicht unter dem Gesetz vom Sinai. Und da steht in 5. Mose 22, Vers 5.
Männerzeug darf nicht auf einer Frau sein und ein Mann darf nicht das Gewand einer Frau anziehen. Denn jeder, der dies tut, ist ein Greuel für den Herrn, deinen Gott.
Ja, also die Tora nahm Stellung zum Thema Trans. Das ist die biblische Aussage zum Thema. Und macht klar, eben genauso wie das in der Schöpfungsordnung von Gott gewollt war, männlich, weiblich, der Unterschied, war das auch unter dem Gesetz so, aber es gilt auch unter der Gnade, denn Paulus sagt, eben Frauen sollen sich so kleiden, was Frauen geziemt, die sich zu Gottes Furcht bekennen. Und so ist aber wichtig, dass man sich vor dem Herrn persönlich fragt, wie wirke ich? Ist die Kleidung, wirkt sie männlich oder wirkt sie weiblich? Und in einer Zeit, wo die Geschlechter so grundsätzlich angegriffen werden, ist es darum umso wichtiger, was 1. Korinther 11 lehrt, was 1. Timotheus 2 lehrt, dass wir als Kontrapunkt zeigen, ich will mit Freuden Mann sein. Und als Frau, ich möchte mit Freuden und Überzeugung Frau sein. Und das ist für uns als Eltern ganz wichtig, dass wir das den Kindern auch mitgeben. Natürlich, die Sexualpädagogen, wie man sie nennt, die Schulen aufsuchen und eben unsere Kinder kaputt machen. Also ich bin direkt konfrontiert mit einem Fall in unserer Nähe von einem Mädchen, das so verletzt worden ist in der Schule durch den Auftritt von einer Sexualpädagogin, dass daraus eine Magersucht entstanden ist. Und da müssen wir Stellung beziehen. Das geht gar nicht, dass die unsere Kinder kaputt machen. Und dann würden die eben sagen, das war ja mein Gedanke, dem Umweg, wir müssen ein Mädchen bestätigen als Mädchen und auch als Vater und als Mutter Komplimente machen und auch einen Jungen bestätigen. Und dann sagen die natürlich, ja, das ist eben dieses soziale Konstrukt. Okay, soziale Konstrukt. Aber wie war das bei unseren Kindern bei Begabungen? Wenn ich gesehen habe, dass ein Junge schön Violine spielt, dann habe ich ihn darin bestätigt, um ihn zu ermutigen, weiterzufahren. Wenn man ein Kind hat, das schön malt, ja, soll man sagen, ich will kein soziales Konstrukt. Der soll selber herausfinden, ob das schön ist. Nein, die Bestätigung ist so etwas Wichtiges, dass man das in der Erziehung nicht zu viel, wir wollen ja nicht die Kinder stolz machen, da muss man aufpassen. Und ja, da bin ich zum Beispiel auch so froh, wie meine Mutter mit mir umgegangen ist, als ich so mit 13 Jahren wurde ich quasi wie man damals sagte, entdeckt für die Musik. Und die hat nie etwas Besonderes aus mir gemacht. Nie. Einfach normal behandelt. Und das ist natürlich auch wichtig, aber ich will sagen, eben die Bestätigung im Sinn von Ermutigung ist so wichtig und eben auch die Ermutigung, als Junge gerne ein Mann zu werden und als Mädchen gerne eine Frau zu werden. Und dass man es beibringt, ist etwas Schönes. Also, gehen wir zurück zu 1. Timotheus 2, was Frauen geziemt, die sich zur Gottesfurcht bekennen durch gute Werke. Und dann geht es weiter. Eine Frau lerne in der Stille in aller Unterordnung. Und dann gleich angehängt, ich erlaube aber einer Frau nicht zu lehren, noch über den Mann zu herrschen, sondern stille zu sein. Wie müssen wir das verstehen? Ich erlaube nicht zu lehren. Ich erlaube nicht ist wieder ein apostolischer Ausdruck. In apostolischer Autorität sagt Paulus, ich erlaube nicht. Vorher, ich will nun, ich erlaube nicht. Das ist diese apostolische Autorität. Aber jetzt Frage, in 1. Korinther 11 heißt es doch von Frauen, die beten und weissagen. Können wir kurz aufschlagen? 1. Korinther 11. Liest du Vers 5.
Jede Frau aber, die mit unverhülltem Haupt betet oder weissagt, entehrt ihr Haupt, denn sie ist ein und dasselbe wie die Geschorene.
Ja, danke. Jetzt hast du aber die Elberfelder Brockhaus zitiert. Ist das korrekt?
Ja.
Ja, weil da steht jetzt eben, jede Frau, die unverhüllt betet. Aber das griechische Wort meint hier nicht verhüllen. Also es geht hier nicht um einen Schleier, sondern der Apostel Paulus benutzt das Wort für bedecken, katakalypto, wörtlich von oben herab bedecken, und parallel im Abschnitt sagt er, etwas auf dem Haupt haben. Also etwas auf dem Haupt ist nicht eine Verhüllung, aber etwas, das ausdrückt, wie schon im Judentum die Kippa, drückt aus, ein Mann bekennt, Gottes Autorität steht über mir. Und etwas auf dem Haupt beim Beten und Weissagen, das kann eben ein breites Band zum Beispiel sein, das macht das klar, eben ich anerkenne eine Autorität über mir. Und da sagt er aber eben, jede Frau, die betet oder weissagt, und das macht klar, Frauen können weissagen. Frage, was ist Weissagen? Definition. Predigen. Es gibt eine Definition in der Bibel. Ein paar Kapitel weiter. Ja, gerade ein paar Kapitel weiter schon wird das erklärt. 1. Korinther 14, Vers 3.
Wer aber weissagt, redet zu den Menschen zur Erbauung und zur Ermahnung und Tröstung.
Ja, also drei Dinge. Erbauung, Ermahnung, Tröstung. Weissagen bedeutet also, geleitet durch den Heiligen Geist, das Wort Gottes so weitergeben, dass es gerade im richtigen Moment das erbauende Wort gibt, die Ermahnung, die nötige Tröstung. Und in 1. Korinther 14, ein paar Verse weiter, sagt dann Paulus, wenn jemand zu euch in die Gemeinde kommt und alle weissagen, dann wird diese Person überführt und das Verborgene seines Herzens kommt ans Licht. Das heißt, Weissagen bedeutet, sich so vom Herrn leiten lassen, indem man das Wort weitergibt, dass es, auch wenn man es nicht weiß, genau die richtige Antwort gibt. Und das sind dann auch diese wunderbaren Erfahrungen in Predigten, dass man merkt, ah, das ist genau für mich, genau in meiner Situation. Und der kann das nicht wissen, ja, aber es, wenn man sich leiten lässt vom Herrn und nicht einfach mechanisch eine Predigt runterrattert, dann ist das eben so, dass man diese Erfahrung machen kann. Und Frauen sollen weissagen. Also das richtige Wort zur richtigen Zeit weitergeben. Und jetzt, was ist der Unterschied zwischen Weissagen, Reden zur Erbauung und Lehren? Denn Lehren geht nicht, sagt 1. Timotheus 2, Vers 12. Hat jemand eine Idee, wie kann man den Unterschied herausschaffen? Was ist denn gemeint mit Lehren im Kontrast zu Reden zur Erbauung? Ja? Bibelauslegung. Aber Reden zur Erbauung ist ja auch Bibelauslegung. Ich meine, es ist nicht Plaudern. Und es ist nicht so, Frauen dürfen plaudern und Männer sollen auslegen. Das geht gar nicht. Aber der Schlüssel wird durch den Zusammenhang gegeben. Vers 12 hier in 1. Timotheus 2 sagt, ich erlaube aber einer Frau nicht zu lehren, noch über den Mann zu herrschen. Es wird also gerade in Verbindung gebracht, in einem Atemzug gewissermaßen, mit Autorität ausüben, herrschen. Und ich habe das ganz krass erlebt. Da kriege ich Nachrichten und Mails von Frauen, die mir mal deutlich erklären, was ich alles falsch sage und wie es nun wirklich ist, und zwar so und nicht anders. Okay? Da habe ich den Eindruck, da wird schon ziemlich Autorität ausgeübt. Ja? Und es ist nicht ganz das, was man in Sprüche 30 von der gottgemäßen Frau liest. In Sprüche 30, Vers 26 heißt es, liebreiche Lehre ist auf ihrer Zunge. Schon Lehre. Liebreiche Lehre, die auch weitergegeben wird in einer fraulichen Art. Und das ist etwas Spezielles und etwas ganz Besonderes und etwas ganz Wichtiges. Aber wenn es darum geht, jetzt haben wir in der Gemeinde irgendein ein Lehrproblem, und wer muss jetzt sagen, das Wort sagt das und nicht anders? Ja, so wie Paulus sagt in Titus 1, Älteste müssen in der Lage sein, Widersprechende zu überführen. Und wirklich ganz klar die Lehre darstellen, das braucht dann eben die männliche Autorität. Und das ist gemeint mit Lehren, im Kontrast eben zu Weissagen. Und das wird also hier gesagt. Wir haben letztes Mal gesehen, 1. Korinther 14, 34 sagt, die Frau soll in der Gemeindezusammenkunft schweigen. Und in 1. Korinther 14 geht es um alles Mögliche, um Lehren, Weissagen, Beten und so weiter. Und dann sagt Paulus zusammenfassend, eure Frauen sollen in der Gemeinde schweigen. Das heißt also, auch Weissagen geht nicht in der Gemeindezusammenkunft, aber in anderen Zusammenhängen. Und da haben wir letztes Mal doch gelesen, Apostelgeschichte 18 am Schluss, wo Aquila und Priscilla Apollos eingeladen haben nach der Synagogenstunde und sie haben zusammen als Ehepaar ihn im Glauben weitergeführt. Ja, da hat sie auch zur Erbauung gesprochen und Ermahnung. Aber sie auf Priscilla-Art und er auf Aquila-Art. Und zusammen kombiniert. Wunderbar. Ja, und so haben wir das eben auch hier zu verstehen. Ich erlaube einer Frau nicht zu lehren. Das bezieht sich jetzt eben nicht nur auf die Gemeindezusammenkunft, sondern überhaupt eben diese Aufgabe, das Autoritative festlegen, was das Wort sagt, so wie das die Aufgabe ist, eben für Verantwortungsträger in der Gemeinde, das soll nicht die Frau. Und dann heißt es, sondern sie soll lernen in der Stille, Vers 11. Das Wort Stille ist Hesychia. Warum sage ich das? Weil wir das Wort Hesychios schon hatten, verwandtes Wort, in Kapitel 2, Vers 2. Lest du mal, Johann. Wir sollen beten für die Obrigkeit.
Für die Könige und alle, die in Hochheit sind, damit wir ein ruhiges und stilles Leben führen, in aller Gottesfurcht und Ehrbarkeit.
Ja, also ein ruhiges und stilles Leben. Und da ist eben im Griechischen das Wort Hesychios verwendet, und wir haben letztes Mal gesehen, bei diesen Versen, es geht darum, um den politischen Frieden. Keine Revolution, kein Aufstand im Staat. Wir sollen beten, dass unser Staat stabil ist, damit es einfacher ist, das Evangelium zu verkündigen, weil Gott ein Heiland Gott ist, der will, dass alle Menschen errettet werden. Und darum geht es also hier, Lernen in aller Stille drückt dann eben auch aus, das Nicht-Rebellische. Ja? Und das kann man eben auch erleben. Und das habe ich schon ganz drastisch erlebt, aber auch bei Männern. Und übrigens, wenn es dann heißt, die Frau soll das so tun, in aller Unterordnung, dann muss man immer daran denken, der Mann muss sich auch unterordnen. Wo? Gott? Ja, 1. Korinther 11 sagt ja, das Haupt jedes Mannes ist Christus. Und ein Mann, der sich nicht unterordnen kann, der verlässt seine Stellung als Mann. Also Unterordnung ist etwas ganz grundsätzlich Wichtiges. Und übrigens in 4. Mose 12 heißt es doch von Mose, dass Mose sanftmütig war wie niemand anders auf der Erde damals. Sanftmütig. Und das hebräische Wort für sanftmütig meint auch sanftmütig fügsam. Und das war bei Mose so. Obwohl er Führer des Volkes Israels, hervorragend dafür, zusammen mit 70 Ältesten, klar, aber er war hervorstechend, aber er fügte sich der Autorität Gottes und seines Wortes. Und wenn nämlich in der Gemeinde die Männer fügsam sind, Gott und seinem Wort gegenüber, dann ist es auch für Frauen einfacher, diese Unterordnung unter die Leitung der Brüder zu akzeptieren. Und in der Ehe des Ehemannes. Ja, wenn der Ehemann eben kein Tyrann ist, sondern einer, der wirklich ein Beispiel ist, der sich dem Herrn Jesus unterstellt, unterordnet und nicht rebellisch ist, dann ist es auch für die Ehefrau einfacher, nicht rebellisch zu sein. Aber dann kommt eine interessante Begründung für das Ganze. Vers 13. Liest jemand?
Adam wurde zuerst gebildet, danach Eva. Und Adam wurde nicht betrogen, die Frau aber wurde betrogen und fiel in Übertretungen. Sie wird aber durch das Kindergebären hindurch gerettet werden, wenn sie bleiben im Glauben und Liebe und Heiligkeit mit Sittsamkeit.
Ja, also hier greift der Apostel Paulus zurück auf welches Thema im Alten Testament? Auf den Sündenfall. Und zwar betont er Folgendes, dass beim Sündenfall, da hat sich die Frau von der Schlange betrügen lassen. Und tatsächlich hat Satan eine Situation abgewartet, wo die Frau allein war. Und dann hat er sie reingelegt. Und das Schlimme war, sie hat bei der Entscheidung, von der Frucht zu nehmen, eben selber entschieden, ohne einen Mann. Und das ist, kann man sagen, ist der Ursprung des Feminismus. Der Ursprung des Feminismus, genau an dieser Stelle. Und es ist dann so gewesen, Eva wurde betrogen und dann ging sie zu Adam, das wird alles sehr knapp beschrieben in 1. Mose 3, und er nahm in Gemeinschaft mit ihr auch. Aber bei ihm war es etwas anderes. Da war es nicht Verführung, wie bei Eva, sondern bei ihm war es eigentlich noch schlimmer, nämlich es war offene Rebellion, offener Ungehorsam. Und darum wird auch in Hosea 6, Vers 7 davon gesprochen, dass Adam den Bund Gottes übertreten hat. Ganz bewusst. Frech. Aber die Frau wurde betrogen, eben indem sie sich täuschen ließ und dadurch ihren Platz als Ehefrau verlassen hatte. Die Führung hatte der Mann schon vor dem Sündenfall. Ja? Darum betont nämlich 1. Korinther 11, dass eben der Mann vor der Frau geschaffen worden ist. Und das wird auch hier nochmals gesagt, Vers 13, siehst du, Johann?
Denn Adam wurde zuerst gebildet, danach Eva.
Ja, also da wird, also das Thema der Unterordnung wird begründet mit der Schöpfung. Der Mann wurde zuerst gebildet und hatte damit auch die Gebote Gottes bekommen, direkt an ihn gerichtet. Und dann kam die Frau am gleichen Tag, aber danach, und darum hat er die Führerverantwortung. Und dann wird eben gesagt, Adam wurde nicht betrogen, die Frau wurde betrogen und fiel in Übertretung. Also da wird auch begründet, die Unterordnung nicht nur mit der Schöpfungsordnung, sondern auch mit dem Sündenfall. Aber jetzt kommt ein ganz schwieriger Vers. Sie wird aber gerettet werden, und es heißt wirklich im Griechischen, durch Kinder gebären. Und das hat schon Auswüchse gegeben. Zum Beispiel im Osten von Europa. Ich weiß von Rumänien. Familien mit vielen Kindern und noch mehr Kindern, aber wegen dieser Stelle. Die Frau wird gerettet durch Kinder gebären. Und das ist natürlich eine Irrlehre. Aber bitte, da steht's. Wer hilft mir? Galater 2 sagt, dass man nur durch den Glauben allein gerechtfertigt wird, gerettet wird. Aber hier steht, durch Kindergebären gerettet. Benni. Gerettet von Übertretung. Ja, du deutest damit schon an, das Wort retten bedeutet in der Bibel nicht nur retten von der Hölle und von der ewigen Verdammnis. Das Wort retten wird in der Bibel ganz verschieden gebraucht, zum Beispiel auch retten aus gefährlichen Situationen. Zum Beispiel in 2. Korinther 1 spricht der Apostel Paulus, dass er fast ums Leben gekommen ist in Ephesus. Und zwar ist er am Leben verzweifelt. Er hat nur noch gewartet auf den Gott, der die Toten auferweckt. So schlimm war es. Und dann sagt er dort, aber dass Gott ihn von so großem Tod errettet hat. Und er vertraut, dass er auch weiterhin gerettet wird. Ja, also so kann also eine Rettung aus Todesgefahr, wird auch in der Bibel mit dem Wort retten bezeichnet. Und eben auch an verschiedenen Stellen wird das Wort retten gebraucht, gerettet werden aus Versuchungen und geistlichen Gefahren. Und das ist hier genauso. Also nochmals, Benni, wie hast du es gesagt? Retten von?
Damit man keine Übertretung begeht.
Ja, damit man keine Übertretung begeht, so wie Eva. Das heißt also, für Eva entstand das Problem, sie möchte die Führung übernehmen. Ohne den Mann. Und sie hat diese grundsätzliche Entscheidung, das war nicht die Entscheidung, was koche ich heute, sondern das war die Entscheidung, brechen wir den Bund mit Gott oder nicht? Das hat sie selber selbstständig entschieden. Und damit hat sie also die Führerrolle des Mannes übernommen. Und sehen wir, das ist ja genau das große Problem in unserer Gesellschaft, dass man im 20. Jahrhundert begonnen hat zu sagen, wir müssen die Frau befreien vom Herd. Und die Frau, das hat schon Karl Marx gelehrt, man muss die Frau aus dem Haus befreien und ihr Arbeit geben außerhalb des Hauses. Damit sie quasi die Autorität des Mannes überwinden kann. Denn alle hierarchischen Strukturen müssen gestürzt werden. Das ist die Grundlage des Marxismus. Und darum war es ganz wichtig, den Mann zu stürzen. Und das erklärt den Erfolg des Feminismus im 20. Jahrhundert auf dem Hintergrund des Marxismus, Leninismus. Und jetzt wird hier gesagt, sie wird aber gerettet werden durch Kinder gebären. Das heißt, wenn eine Frau verheiratet ist und Kinder bekommt, dann merkt sie, das ist eine so erfüllende Aufgabe. Und man übt 100 Berufe aus, nicht nur einen. Ich weiß, die Gesellschaft sagt, die Frau muss irgendeinen Beruf außerhalb des Hauses übernehmen. Und Kinder kann man abgeben an die Krippe. Ja, aber eine Frau, die Kinder zieht, ist Sozialpädagogin, Lehrerin, sie ist Krankenschwester, sie ist alles Mögliche. Eine Schwester, die schon einige Jahre beim Herrn ist, die war sehr hyperaktiv und hat aber eben sich voll reingegeben in die Erziehung ihrer Kinder. Und da musste sie mal so einen Fackel ausfüllen in Frankreich. Und da war die Frage Profession, Beruf. Was schreibe ich als Hausfrau? Und da hat sie geschrieben sans. Aber nicht S-A-N-S, das heißt ohne, sondern sie hat geschrieben C-E-N-T, sans. Klingt ziemlich gleich, ja? Das heißt 100. Ich habe 100 Berufe. Ja, und wenn man eben in der Erziehung und im Aufziehen der Kinder eine tiefe innere Erfüllung findet, dann fällt eigentlich der Wunsch weg, ich möchte sein wie ein Mann. Aber das geht nicht automatisch, aber das kann eine riesige Hilfe sein, um eben mit Freude die Stellung der Frau einzunehmen. Aber es wird doch gesagt, eine Bedingung, nämlich, was ist die Bedingung? Sie wird gerettet werden. Wie? Jawohl, Glauben. Ja, vier Dinge. Glauben, Liebe, Heiligkeit in Verbindung mit Sittsamkeit. Also wenn sie bleiben, ja. Ah, nein, es ist schon auf die Frau bezogen, aber das Besondere ist grammatikalisch, zuerst wird gesprochen über den Mann, ja? Und die Frau. Und die Frau wurde betrogen. Und sie wird gerettet werden durch Kindergebären. Und dann wird plötzlich gewechselt auf den Plural. Aber das bezieht sich nicht auf die Kinder, sondern auf die Frauen. Quasi von der Frau als Frau schlechthin wird plötzlich betont eben jede einzelne Frau. Und wenn sie eben darin bleiben und wirklich das in Verbindung mit ihrem persönlichen Glauben an den Herrn, ihrer Liebe zu ihm und ihrer Ablehnung von Sünde, Heiligkeit mit Sittsamkeit tut, dann gelingt das. Das ist also nicht automatisch. Und das soll natürlich auch nicht irgendwie entmutigend sein für Frauen, die unverheiratet durchs Leben gehen. Die haben ja auch eine ganz besondere Aufgabe. Das steht in 1. Korinther 7. Das ist ein ganz besonderer Stand. Und der Apostel Paulus selber hat ja auch diesen Stand gewählt, der Ehelosigkeit. Und wie ist das dann? Ja, der Apostel Paulus schreibt auch in 1. Korinther 7, Verheiratete haben es in gewissen Hinsichten einfacher als ein nicht verheirateter Mann. Aber der Herr gibt Gnade. Und so ist es natürlich auch. Man kann nicht sagen, ja, also die Frauen, die keine Kinder aufziehen, die sind halt in der höchsten Gefahr, dem Feminismus zu verfallen. Nein, da gibt der Herr auch besondere Gnade. Aber hier will der Apostel Paulus eben den Wert, wer diesen Weg gehen darf, der Ehe und der Familie, das er als oder dass eine Frau da eine völlige Erfüllung erfahren kann, die, die so reich macht, dass, dass das gar kein Problem ist, wo andere daran eben herumknarzen. Und so macht der ganze Abschnitt eben Sinn und zeigt, welche besonderen Gefahren eben da sind für die Frauen, aber wie sie gerade da und gerade in unserer Gesellschaft, wo dieses Thema eine besondere Bedeutung bekommen hat, wie sie da eben durch Treue ein Zeugnis sein können, das den Herrn verherrlicht. Also so kann man wirklich beantworten, ja, es ist eine Frage, was ich trage. Ja, und weswegen? Apostelgeschichte 14,22. Aber da geht es an beiden Stellen nicht ums Kindergebären. In beiden Stellen geht es nicht um das Thema Kindergebären. Also, du sagst Apostelgeschichte 14, 22, ja, lesen wir noch.
Stärkten die Seele der Jünger und ermahnten sie, im Glauben zu verharren und sagten, dass wir durch viele Bedrängnisse in das Reich Gottes hineingehen müssen.
Geht um in den Glauben bleiben. Ja, es geht um das Thema im Glauben bleiben, nicht wahr? Also, Paulus ermahnte die Gläubigen der Gemeinden, die entstanden sind auf der ersten Missionsreise, im Glauben zu verharren. Und genau das ist eben gemeint, wenn es heißt von den Frauen, wenn sie im Glauben bleiben. Das ist der Punkt, ja. Gut, dann wollen wir an dieser Stelle einen Punkt machen für heute und sehen dann nächstes Mal die Ausführungen über Älteste und Diakone. Und da geht es dann ganz besonders wieder um Männer und ihre Aufgaben. Jetzt haben wir einiges gesehen über Frauen und dann werden wir sehen, was Gottes Lehre ist, wie ein Mann nach Gottes Gedanken sein soll.